Aktionspaket, das Unternehmen wieder Kraft einflößen soll. Schönes Wort. Was steckt dahinter? Matthias Wetzel beginnt damit die Nachrichten.
Die Bundesregierung will heute ein erstes Paket mit Steuererleichterungen für die deutsche Wirtschaft beschließen. Vorgesehen ist, dass Unternehmen ihre Investitionen, zum Beispiel in Maschinen, schneller als bisher von der Steuer absetzen können. Ab 2028 soll die Körperschaftssteuer schrittweise von rund 30 auf 25% sinken. Die Regierung plant außerdem steuerliche Anreize für Unternehmen, wenn diese E-Autos anschaffen. Die Maßnahmen sollen die Wirtschaft in diesem Jahr um rund 2,5 Milliarden Euro entlasten. Schon morgen soll der Bundestag erstmals darüber beraten. Weil durch die Änderungen auch Länder und Kommunen weniger Steuern einnehmen, muss der Bundesrat ebenfalls zustimmen. Die Bundesregierung hat bekräftigt, dass sie trotz der Gerichtsentscheidung zu Zurückweisungen an ihrer Migrationspolitik festhält. Kanzleramtsminister Frei sagte am Abend im ZDF, man werde den Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichtes in dem konkreten Fall umsetzen. Die Entscheidung könne aber nicht für das gesamte Land gelten. Der CDU-Politiker ergänzte, möglicherweise werde darüber am Ende der Europäische Gerichtshof entscheiden. Ähnlich äußerte sich Justizministerin Hubig. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte entschieden, dass es rechtswidrig war, drei Somalier an der deutsch-polnischen Grenze zurückzuweisen. Zunächst müsse geklärt werden, welcher EU-Staat für die drei zuständig ist. Ab heute gelten in den USA neue Zölle auf Stahl und Aluminium, die aus der EU importiert werden. Wie US-Präsident Trump angekündigt hat, verdoppelt sich der Satz auf 50%. Er will damit nach eigener Aussage die heimische Wirtschaft schützen und Arbeitsplätze in den USA schaffen. Aus Washington Ralf Borchert.
Vor allem für die europäische und damit auch deutsche Stahlindustrie ist das bitter. Die USA gelten als wichtigster Absatzmarkt der europäischen Stahlbranche. Der Export dorthin wird deutlich schwieriger. Ob die Europäische Union auf diesen Zollschritt umgehend mit Gegenmaßnahmen reagiert, blieb bis zuletzt offen. Auch mit Blick auf höhere Zölle für andere Branchen machen die USA Druck. Nach Regierungsangaben wurden alle Handelspartner schriftlich aufgefordert, noch am heutigen Mittwoch konkrete Angebote für die laufenden Verhandlungen vorzulegen.
Etwa 50 Personen aus Wissenschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft fordern die Bundesregierung auf, sich im Nahostkonflikt auf die Seite der palästinensischen Bevölkerung zu stellen. Dazu wollen sie heute einen offenen Brief an Bundeskanzler Merz und seine Koalition veröffentlichen. Der ARD liegt das Schreiben bereits vor. Aus Hanau, Heiko Schneider.
In dem Brief fordern die Unterzeichnenden die Bundesregierung dazu auf, sich für einen sofortigen Waffenstillstand einzusetzen. Weiteres Leid der Zivilbevölkerung müsse verhindert werden. Initiator des offenen Briefs ist Said Idris Hashemi. Er hat den rassistischen Anschlag von Hanau im Februar 2020 schwer verletzt überlebt und dabei seinen Bruder verloren. Zu den Unterzeichnenden zählen unter anderem die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland Ducho, Tatort-Schauspieler Edin Hasanovic, Comedian Kurt Krömer und Klimaaktivistin Luisa Neubauer.
Für Muslime aus aller Welt beginnt heute die alljährliche Pilgerfahrt nach Mekka, die Hadsch. Dazu werden bis Montag in der saudi-arabischen Stadt mehr als 2 Millionen Menschen erwartet. Laut Koran sollte jeder Gläubige die Hadsch nach Möglichkeit einmal in seinem Leben unternehmen. Im vergangenen Jahr kam es bei der Wallfahrt durch die Sommerhitze zu einer Katastrophe. Bei Temperaturen von über 50 Grad starben mehr als 1300 Menschen. In diesem Jahr werden etwas niedrigere Temperaturen erwartet. Wer abends oder nachts mit der Bahn zum Flughafen BER fahren will, muss bis Anfang Juli mit Einschränkungen rechnen. Wegen Bauarbeiten werden in den kommenden beiden Nächten mehrere Flughafen-Expresszüge umgeleitet. Dadurch kann der Halt am Hauptbahnhof und an den Stationen Ostkreuz und Gesundbrunnen entfallen. Ab dem 7. Juni bis 4. Juli fallen zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh einzelne Verbindungen zwischen Charlottenburg und Flughafen BER komplett aus. Die deutschen Fußballerinnen haben in ihrem letzten Spiel vor der Europameisterschaft einen deutlichen Sieg gefeiert. In Wien gab es im Nations League-Spiel gegen Österreich ein klares 6:0. Das DFB-Team bleibt damit ungeschlagener Gruppensieger und war schon vor der Partie für das Finalturnier qualifiziert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst sonnig, später wolkig mit kräftigen Schauern und Gewittern, davor schwül warm bei bis zu 27 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 17 Grad, in Spandau 11, in Guben 17, in Stechlin 11 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer oder kurze Gewitter bei etwa 23 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich einen schönen Mittwochmorgen. Das war ja gestern. Nein, jetzt bin ich falsch geblättert. Dann gucken wir erst nochmal, worum es heute gehen soll, nämlich die Wirtschaft in Deutschland wieder ankurbeln. Mit diesem Versprechen ist ja die neue Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz schon gleich an den Start gegangen. Und heute schon will das Bundeskabinett ein erstes Steuerpaket zur Entlastung von Unternehmen beschließen. Noch vor der Sommerpause sollen die ersten Steuererleichterungen dann auch alle parlamentarischen Hürden nehmen. Was ist da konkret geplant? Das erklärt Hauptstadtkorrespondent Hans-Jörg.
Deutschland soll wieder auf Wachstumskurs kommen. Das hat sich die schwarz-rote Koalition vorgenommen. In einem ersten Schritt soll es steuerliche Erleichterungen für Unternehmen geben, die jetzt investieren.
Dafür werden wir sehr schnell den Investitionsbooster jetzt auf den Weg bringen. 30% Abschreibung, die in den nächsten 3 Jahren möglich sind.
Was Finanzminister Lars Klingbeil so beschreibt, bedeutet konkret: Unternehmen, die ab 1. Juli zum Beispiel neue Maschinen, Gebäude oder Technologien anschaffen, können die Kosten dafür besonders schnell abschreiben. 3 Jahre lang mit zunächst 30% des Kaufpreises. Die Folge: Sie müssen weniger Steuern zahlen. Die Hoffnung der Politik: Die Unternehmen investieren auch tatsächlich mehr. Arbeitsplätze in Deutschland werden so gesichert. Eine Hoffnung, die auch mit dem zweiten Punkt des Pakets verbunden ist.
Wir wollen auch die Elektromobilität fördern, weil wir ein großes Anliegen haben, den Automobilstandort Deutschland wieder zu stärken.
So CSU-Chef Markus Söder nach der Sitzung des Koalitionsausschusses vor einer Woche. Auch hier geht es um eine Art Superabschreibung. Betrieblich genutzte E-Autos können im ersten Jahr nach dem Erwerb bereits zu 75% bei der Steuer angerechnet werden. Zudem werden auch teurere Autos gefördert als bisher. Nicht ganz so spektakulär ist Punkt 3 des Pakets. Die Forschungszulage wird ausgebaut. Bislang liegt die Obergrenze für die Zulage für Investitionen in Forschung und Entwicklung bei 10 Millionen Euro. Künftig soll sie 12 Millionen Euro betragen. Dabei sind vor allem Forschungsaktivitäten kleiner und mittlerer Unternehmen im Blick. Mit Punkt 4 wird die längerfristige Perspektive in den Blick genommen, sagt Bundeskanzler Friedrich Merz.
Es werden auch entsprechende Körperschaftsteuersätze abgesenkt, auch in der längeren Perspektive einfach Planungssicherheit, wo liegt die Steuerbelastung für die Unternehmen in Deutschland.
Heißt konkret: Ab 2028 soll die Körperschaftsteuer von derzeit 15% in 5 Schritten auf dann 10% gesenkt werden. Mit ihr werden die Gewinne von Kapitalgesellschaften besteuert. Obendrauf kommt noch die Gewerbesteuer, die an die Kommunen fließt. Zusammen liegt die durchschnittliche Belastung derzeit bei knapp 30% und damit klar über dem Durchschnitt in der EU. Das soll sich mit dem neuen Gesetz ändern.
Wir haben keine Zeit zu warten. Wir müssen die Stimmung jetzt drehen.
Unterm Strich rechnet das Haus von Finanzminister Klingbeil mit einer Entlastung der Unternehmen von 2,5 Milliarden Euro in diesem Jahr. Eine Entlastung, die auf fast 12 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027 steigen soll. Da damit Einnahmeverluste auch für Länder und Kommunen verbunden sind, müssen die Maßnahmen auch den Bundesrat passieren. Die Grünen haben bereits verlangt, dass der Bund für einen finanziellen Ausgleich der Kommunen sorgen soll. Die Linke wiederum stört, dass zunächst nur Unternehmen entlastet werden. Morgen steht das Steuerpaket dann bereits auf der Tagesordnung des Bundestags.
Tja, eine Menge Zahlen. Wir lassen uns das auch nach den nächsten Nachrichten nochmal von unserem Hauptstadtkorrespondenten einordnen. Und gegen kurz nach 7 rede ich drüber mit dem Vertreter des Berliner Unternehmerverbandes, Berlin-Brandenburg besser gesagt, ob das eben auch hier in der Region für Unternehmen Fortschritte bedeutet, dieser angebliche Investitionsbooster. 9 Minuten nach 6 jetzt. Diese Woche könnte in die Geschichte Brandenburgs eingehen. Erst hat ja SAP-Gründer und Mäzen Hasso Plattner seine Millioneninvestition in die Uni Potsdam angekündigt. Jetzt folgt die nächste Schlagzeile, diesmal vom weltgrößten Cloud-Anbieter Amazon Web Services, kurz AWS. Schon vor einiger Zeit hatte das Unternehmen in Aussicht gestellt, in Brandenburg mehrere Milliarden Euro investieren zu wollen. Das wird jetzt konkret, zur Freude des Brandenburger Wirtschaftsministeriums, erklärt RBB24-Landespolitik-Reporterin Annette Kufner.
Digitale Daten nicht mehr im Ausland, sondern direkt auf Servern in Brandenburg speichern. Das soll in den kommenden Jahren Wirklichkeit werden. Für die Region ein Meilenstein, sagt Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller. Ermöglicht durch die Amazon-Tochter AWS.
Sie werden 7,8 Milliarden Euro in Brandenburg investieren, um hier nach europäischem Datenschutzstandard auch eine eigene Cloud aufzubauen. Das werden mehrere Rechenzentren sein, aber vor allem wird es auch schon kurzfristig eine Lösung für viele geben, die dann Daten sichern können nach europäischem Standard.
Geplant ist laut Ministerium außerdem eine eigene Muttergesellschaft mit Sitz in Potsdam. Eine Bestätigung der Amazon-Tochter dazu gibt es nicht. Auch wo genau die Rechenzentren stehen sollen, sagt die Firma nicht. Aus Sicherheitsgründen. Mit dem Standort Brandenburg investiert das US-Unternehmen nach eigenen Angaben zum ersten Mal in Deutschland. Brandenburg verfüge über geeignete Flächen, betont Minister Keller. Und
wir haben die Möglichkeit, auch die Energie zur Verfügung zu stellen. Wir haben sehr viel erneuerbare Energien und das ist auch ein wichtiger Grund dafür.
Aber bei der Datensicherheit unabhängiger werden durch die Investition eines US-Konzerns? Zumindest ist es ein Schritt in diese Richtung, sagt der IT-Experte Jan Mahn.
Die deutsche Wirtschaft und auch deutsche Behördenvertreter haben sich in den letzten Jahren durchaus erpressbar und abhängig von den USA gemacht. Sehenden Auges ist man eben in die großen Clouds gegangen. Das ist nicht nur Amazon, das ist auch Microsoft und Google. So ein bisschen kippt jetzt die Stimmung. Ein Grund ist Donald Trump. Und der erste Schritt rauszukommen ist eben, ich gehe zu Amazon, aber in ein deutsches Amazon. Und der richtig konsequente Schritt wäre, ich gehe zu einem richtigen europäischen Anbieter.
Besonders riesig sei die Investition der Amazon-Tochter AWS in Brandenburg außerdem nicht, gemessen an den Kosten, so Mahn.
Für 8 Milliarden bekommt man jetzt nicht das größte Rechenzentrum der Welt. Das ist jetzt kein Vorzeigeprojekt in dem Sinne. Das ist ein weiteres Rechenzentrum, was die weltweite Abdeckung sichern soll.
Das sagt der IT-Experte Jan Mahn. Amazon Web Services will in Brandenburg investieren. RBB24-Reporterin Annette Kufner war das. 12 Minuten gleich nach 6 und wir gucken in die Niederlande, wo ja nach nur 11 Monaten gestern das Mitte-Rechts-Bündnis gescheitert ist. Rechtspopulist Geert Wilders verlässt mit seiner Partei PVV während eines Streits um die Migrationspolitik, die Regierungskoalition. Nun soll es eine Neuwahl geben, aber was bedeutet das nun alles für Europa? Dieser Frage ist unser EU-Korrespondent Andreas Mayer-Feist nachgegangen.
Dick Schoof sagte vor 11 Monaten Ja, als er gefragt wurde, ob er Premierminister werden wolle. Nun ist die Koalitionsehe geschieden und er selbst ein Premier auf Abruf, der nicht mehr viel darf, aber noch da sein muss. Stallwache bis zur Neuwahl in schwieriger Zeit. Das Aus der Koalition für ihn unnötig und unverantwortlich.
Unnötig. Ich
bedauere es. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Das Land steht vor großen Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Wirtschaft in einer Welt, die sich schnell verändert. Jetzt rückt das Land in den internationalen Fokus und fürchtet sich vor einer Blamage. In 3 Wochen werden die Niederlande zum ersten Mal Gastgeber eines NATO-Gipfels sein. Ohne dass man mit einem richtigen Kabinett aufwarten könnte, nur noch mit geschäftsführenden Regierungsmitgliedern, die eigentlich nichts mehr Wichtiges entscheiden dürfen. Genau das hatte Verteidigungsminister Ruben Brekelmans aber vor. Der Höhepunkt für die Niederlande ist der NATO-Gipfel in Den Haag. 32 Verbündete werden da sein. Die NATO-Mitglieder müssen Entscheidungen einstimmig treffen. Es geht um einen neuen Standard bei den Verteidigungsausgaben. 5% der Wirtschaftsleistung, davon 3,5 direkt für Militärausgaben. Wir müssen über dieses neue Ziel diskutieren und sicherstellen, dass es auch finanziert wird. Es wäre peinlich, wenn die Niederlande keine Position hätten oder die Entscheidung blockieren würden, heißt es jetzt im Verteidigungsministerium. Die Ex-Koalitionspartner machen Geert Wilders für den Imageschaden verantwortlich. Zweifel gab es von Anfang an, auch an der instabilen Konstruktion der Macht. Zu groß war die Angst der Koalitionspartner, sich mit Geert Wilders international zu isolieren. Dick Schoof, parteilos Spitzenbeamter und Ex-Geheimdienstchef, wurde stattdessen ausgewählt, als jemand, der mit allen irgendwie kann. Er sollte es für alle richten in der Koalition, blieb aber glücklos bei seinen Vorhaben. Er hat fast nichts umsetzen können, sagt der ehemalige EU-Kommissar Frans Timmermans.
Ja, ich denke, das Verständigste ist, dass wir
das Klügste wäre, wenn wir eine Regierung mit stabilen Mehrheiten bekommen. Auch international steht viel auf dem Spiel.
International spielt er heel erg veel.
Timmermans erhofft sich bei Neuwahlen Rückenwind für sein Linksbündnis. Im Falle eines Wahlsieges will er die Politik wieder umkehren. Mehr Harmonie, weniger Konfrontation mit Brüssel. Aber auch Geert Wilders wittert eine neue Chance, doch noch Premierminister zu werden.
Andreas Meyer-Feist war das. Blur, Oasis, Pulp, das waren ja die großen Bands der Britpop-Welle in den 90ern. Anspruchsvolle, intelligente Popmusik, attraktiv für die Massen. Die Band Pulp zum Beispiel hatte diesen Hit. Common People von Pulp aus den 90ern. Und jetzt, 3 Jahrzehnte später, kommt die Britpop-Band zurück. Oasis geht nach 15 Jahren das erste Mal wieder auf Tour und Pulp bringt ein Comeback-Album raus am Freitag. Wir hören aber jetzt schon mal rein in der Kultur um 7:15.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und jetzt erstmal 6:15 und in Wien gestern Abend, das war eine gelungene Generalprobe für die anstehende Europameisterschaft, denn 6:0 haben die deutschen Frauen den bemitleidenswerten Gegner aus Österreich quasi dahin gefetzt und das halbe Dutzend Tore zum Abschluss der Nations League Vorrunde hat dem Selbstbewusstsein gut getan, berichtet aus Wien Patricia Gabor.
Etwas verwirrt schauten einige Fans nach Abpfiff auf die Stadionbildschirme. Unentschieden stand da, aber das war kein Anzeigefehler, das 0:0 bezog sich nur auf die zweite Halbzeit, da fielen nämlich keine Tore. Dafür aber in Hälfte 1 jede Menge, das erste für Deutschland durch Sidney Lohmann nach nicht mal 20 Sekunden.
Wir mussten noch alle ein bisschen schmunzeln, als wir zum Jubeln zusammenkamen. Hat perfekt funktioniert, ja.
Jetzt hätte man denken können, dass es die Österreicherinnen den Deutschen sicher nicht noch mal so leicht machen. Aber die DFB-Elf um Kapitänin Julia Gwin spielte nach dem Blitztor mit gefühlt 10 Stürmerinnen.
Das hat uns einfach auch Selbstbewusstsein gegeben. Dann besonders in der ersten Hälfte, glaube ich, sehr präsent gewesen. Viele gute Aktionen gehabt, sehr viel Torhunger gehabt und macht mich sehr stolz, dass wir jetzt aus 2 Spielen mit 10 Toren und 0 Gegentoren rausgehen.
Ein 6:0 gegen Österreich dank der Treffer von Schüller, Cerci, Bühl, Freigang und Doppelschützin Lohmann. Dazu der 4:0 Erfolg vergangene Woche gegen die Niederlande. 26 Tore in 6 Nations League Spielen. Sidney Lohmann lässt sich von dieser Bilanz aber nicht blenden, auch nicht nach dem Spektakel in Wien.
War auch schön und gut, aber ich glaube, das muss man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Man hat, glaube ich, in der zweiten Halbzeit gesehen, dass es noch Dinge gibt, wirklich, die wir verbessern können.
Ein paar Wackler in der Abwehrarbeit, Pässe, die nicht ankamen, das alles nutzte Österreich nicht aus. Die Gegner der Deutschen bei der EM Anfang Juli dürften da aber anders drauf sein. Also erst ab in den Urlaub auf die Sonnenliege, dann nochmal hart trainieren bis zum EM-Start, denn das Ziel ist klar. Deutschland will den Titel holen.
Und den Titel holen wollen auch die DFB-Männer, in diesem Fall den Nations League-Titel. Heute Abend steht das Halbfinale gegen Portugal an. Aus München, André Siems.
Die Portugiesen wissen, wie es geht. Als einziges Land haben sie als Ausrichter des Finalturniers die Nations League auch gewinnen können. Auch wenn Portugal die nächsten beiden Endturniere der besten 4 verpasst hat, in der ewigen Tabelle bleibt es auf Platz 1. Insgesamt hat das Team von Roberto Martinez 54 Punkte geholt, die meisten aller Teilnehmer. Aber auch Deutschland ist inzwischen wieder ein absolutes Top-Team. 2024 gab es nur eine Niederlage gegen die Spanier. Der Bundestrainer hat seine 11, die gegen die Portugiesen spielen wird, schon so gut wie im Kopf. 9 von 11 Positionen seien bereits vergeben, meinte er. Leon Goretzka, Florian Wirtz und im Tor Marc-André Ter Stegen dürften gesetzt sein.
Anstoß in München heute Abend 21 Uhr und wir übertragen hier bei uns im Inforadio das Spiel live. Das zweite Halbfinale dann zwischen Spanien und Frankreich findet morgen statt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Matthias Wetzel.
A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Thesen und Siesa gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Vorsicht, hier ist Benzin ausgelaufen. B167 Libus Richtung Löwenberg im Bereich Liebenwalde müssen Sie nach einem Unfall mit Einschränkungen rechnen. Stadtverkehr Berlin-Charlottenburg auf der Nürnberger Straße. Kranarbeiten zwischen Budapester und Tauentzienstraße Richtung Spichernstraße ist die Fahrbahn bis 13 Uhr gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten weiterhin für Autos und Lkw gesperrt. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackescher Markt bis Mitte Juli wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Tiergarten, die John-Foster-Dalles-Allee ist zwischen Jezer-Grabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis Freitagmittag in beiden Richtungen gesperrt. Und in Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und U-Bahnhof Spichernstraße komplett gesperrt.
6.20 Uhr. Schönen guten Morgen. Ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Wahlkampf hatte es die Union versprochen. Wir helfen den Unternehmen, dass sie wieder Booster unter die Flügel, wieder ein bisschen Wind unter die Flügel kriegen. Aber was genau kommt da heute ins Kabinett, frage ich gleich unseren Kollegen im Hauptstadtstudio. Und auch Matthias Wetzel beginnt damit die Nachrichten.
Die Bundesregierung will heute ein erstes Paket mit Steuererleichterungen für die Wirtschaft beschließen. Vorgesehen ist, dass Unternehmen ihre Investitionen zum Beispiel in Maschinen schneller als bisher von der Steuer absetzen können. Die Regierung plant außerdem steuerliche Anreize für Unternehmen, wenn diese E-Autos anschaffen. Die Maßnahmen sollen die Wirtschaft in diesem Jahr um rund 2,5 Milliarden Euro entlasten. Schon morgen soll der Bundestag erstmals darüber beraten. Weil durch die Änderungen auch Länder und Kommunen weniger Steuern einnehmen, muss der Bundesrat ebenfalls zustimmen. Die Bundesregierung hat bekräftigt, dass sie trotz der Gerichtsentscheidung zu Zurückweisungen an ihrer Migrationspolitik festhält. Kanzleramtsminister Frei sagte am Abend im ZDF, man werde den Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichtes im konkreten Fall umsetzen. Die Entscheidung könne aber nicht für das gesamte Land gelten. Der CDU-Politiker ergänzte, möglicherweise werde darüber am Ende der Europäische Gerichtshof entscheiden. Ähnlich äußerte sich Justizministerin Hubig. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte entschieden, dass es rechtswidrig war, drei Somalier an der deutsch-polnischen Grenze zurückzuweisen. Zunächst müsse geklärt werden, welcher EU-Staat für die drei zuständig ist. Ab heute gelten in den USA die neuen Zölle auf Stahl und Aluminium, die aus der EU importiert werden. Wie US-Präsident Trump angekündigt hat, verdoppelt sich der Satz auf 50%. Er will damit nach eigener Aussage die heimische Wirtschaft schützen und Arbeitsplätze in den USA schaffen. Die EU will mit Gegenmaßnahmen antworten. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Dabei geht es um Gegenzölle auf US-Einfuhren wie Jeans, Motorräder und Whisky. Ein weiteres Paket von Vergeltungszöllen soll US-Importe im Umfang von 95 Milliarden Euro treffen. Die Kommission stimmt es gerade mit Mitgliedstaaten und Unternehmen ab. Für Deutschland wären die hohen US-Zölle nach Angaben des zuständigen Branchenverbandes eine massive Belastung. Unter anderem, weil Drittstaaten Lieferungen in die EU umleiten könnten, wenn ihnen der Zugang zum US-Markt versperrt wird. Das verschärfe den erheblichen Importdruck auf Europa zusätzlich, erklärt die Wirtschaftsvereinigung Stahl.
Etwa 50 Personen aus Wissenschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft fordern die Bundesregierung auf, sich im Nahostkonflikt auf die Seite der palästinensischen Bevölkerung zu stellen. Dazu wollen sie heute einen offenen Brief veröffentlichen. Darin werden Bundeskanzler Merz und seine Koalition gedrängt, sich für einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand einzusetzen und weiteres Leid der Zivilbevölkerung zu verhindern. Initiator des Briefes ist Said Idris Hashemi, ein Hinterbliebener des Anschlags von Hanau. Zu den Erstunterzeichnern gehören die Generalsekretärin von Amnesty Deutschland, Julia Duchow, die Klimaaktivistin Lisa Neubauer und der Comedian Kurt Krömer. Bundesumweltminister Schneider will die Rahmenbedingungen für Städte und Gemeinden verbessern, damit die ihre Bürger besser vor Hitze schützen können. In der Rheinischen Post sagte er, er wolle untersuchen lassen, ob es auf nationaler Ebene Regelungsbedarf gibt, damit die Kommunen auf die zunehmend hohen Temperaturen reagieren können. Die Zahl der extremen Hitzetage hat zuletzt deutlich zugenommen. Besonders für ältere Kranke oder Schwangere können sie gefährlich werden. Der Minister äußerte sich anlässlich des heutigen Hitzeaktionstages, der auf die Risiken extremer Hitze aufmerksam machen soll. In Berlin fährt der Flughafen Express FEX zum Flughafen BER ab heute Nacht nur eingeschränkt. Wegen Bauarbeiten werden bis einschließlich 4. Juli einige Züge umgeleitet oder gestrichen. Tatjana Brasching, RBB 24.
Heute und morgen Nacht werden jeweils zwischen 19.45 Uhr und 4.30 Uhr mehrere FEX-Züge umgeleitet. Sie fahren über Schönefeld statt zum Flughafen BER. Einige Züge halten außerdem nicht am Ostkreuz. Sie werden über den Bahnhof Lichtenberg umgeleitet. Auch der Halt am Hauptbahnhof, Gesundbrunnen und Ostkreuz kann entfallen. Ab dem 7. Juni und bis zum 4. Juli fallen zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh einzelne Verbindungen zwischen Charlottenburg und dem Flughafen BER komplett aus.
Die deutschen Fußballerinnen haben in ihrem letzten Spiel vor der Europameisterschaft einen deutlichen Sieg gefeiert. In Wien gab es im Nations League-Spiel gegen Österreich ein klares 6:0. Das DFB-Team bleibt damit ungeschlagener Gruppensieger und zwar schon vor der Partie für das Finalturnier qualifiziert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst sonnig, später wolkig mit kräftigen Schauern und Gewittern, schwül warm bei bis zu 27 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 17 Grad, in Spandau 11, in Guben 17 und in Stechlin 11 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer und kurze Gewitter bei etwa 23 Grad. Die Zeit 6.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich einen schönen guten Morgen. Wie die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung bringen? Die neue Bundesregierung hatte das ja versprochen. Heute kommt nun ein milliardenschweres Paket mit Steuerentlastungen für Unternehmen ins Kabinett. Bei den Kommunen heulen manche auf. Es geht ja vor allem um Investitionen in Maschinen, in betrieblich genutzte Elektroautos. Aber für die Kommunen könnte das Milliardeneinnahmeverluste bedeuten. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an mit Georg Schwarte in unserem Hauptstadtstudio. Schönen guten Morgen, Georg.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ja, wie funktioniert das genau, diese Abschreibungen für Investitionen?
Naja, der Finanzminister heißt ja laut Klingbeil jetzt nicht mehr Finanzminister, sondern Investitionsminister. Und jetzt gibt's also den Investitionsbooster oder wie der Kanzler sagt, wir zünden den Turbo. Die Idee ist übrigens nicht ganz neu, hatte ja schon Ex-Wirtschaftsminister Habeck, hatte die SPD im Wahlkampf auch unter dem Schlagwort Deutschlandfonds. Unternehmen, die hierzulande in bewegliche Güter, beispielsweise Maschinen, investieren, die sollen diese Investitionen in diesem Jahr ab 1. Juli und in den kommenden beiden Jahren dann mit jeweils maximal 30% von der Steuer absetzen können. Diese, wie Klingbeil sagt, super Abschreibungen, das sind gewissermaßen Steuersenkungen durch die Hintertür und die sollen nicht nur helfen, denen helfen, die abschreiben können, sondern eben auch denen, die diese Maschinen bauen, die dann hoffentlich verstärkt gekauft werden. Und weil das Ganze befristet ist bis 31. Dezember 2027, hofft diese Koalition, dass viele Unternehmen jetzt aus ihrem, ja sagen wir, Investitionsfleckma aufwachen und sagen, okay, jetzt können wir sparen, jetzt investieren wir wieder.
Und so ähnlich funktioniert das dann auch bei E-Autos betrieblich genutzen?
Genau, gleiches Prinzip, andere Branche, aber ja eben eine wichtige, die Autoindustrie, immer noch Rückgrat der deutschen Industrieproduktion. Dummerweise hat eben diese deutsche Autoindustrie ja den Elektrotrend ein bisschen verpennt, da will Klingbeil jetzt nachhelfen, schielt vor allem auf die großen Dienstwagenflotten der Unternehmen. Und die Idee hier, der Kauf betrieblich genutzter reiner E-Autos, der soll steuerlich attraktiver werden. 75% Abschreibung im ersten, 10% im zweiten Jahr, das ist schon eine Hausnummer. Und dazu nimmt Klingbeil dann noch die hochpreisigen Modelle ins Visier. Bisher galt diese Förderung nur für Modelle bis 70.000 Euro Kaufpreis. Jetzt dürfen die bis 100.000 Euro kosten. Da hat man dann wohl auch die Luxushersteller BMW und Mercedes im Blick. Die fangen ja häufig erst bei diesen Preisen an. Aber auch hier das Ganze begrenzt bis Ende 27. Auch hier die Hoffnung, dass viele Unternehmen sagen, okay, wir müssen jetzt kaufen, um diese Steuerschnäppchen zu kassieren. Kleiner Knackpunkt dabei, wer Steuergeschenke verteilt, der verzichtet auf Einnahmen und nicht zu knapp. Das heißt, allein die Abschreibungen von 75% kosten die Staatskasse geschätzt fast 1,8 Milliarden. Da greift dann so ein bisschen das Prinzip Hoffnung, Motto, wir verzichten zwar auf Steuern, kurbeln die Produktion an und kassieren dann durch die Hintertür wieder durch mehr Wachstum trotzdem.
Und genau das, dass es Löcher gibt, nicht nur im Etat des Finanzministers selber, also der Bundesregierung, auch die Kommunen, die könnten ja ganz schön in die Leere gucken quasi. Zumindest warnen zum Beispiel die Grünen schon dafür, dass das Ganze vor allem Kommunen finanziell das Genick brechen könnte. So hat das Fraktionsvize Audretsch formuliert. Ist das eine berechtigte Kritik?
Naja, das Geschrei ist schon groß von Kommunen und den Gemeinden, generell den Ländern. Machen wir es mal konkret. Thüringen, die haben sich schon mal angeguckt. Die haben angefangen zu rechnen und in Thüringen sagen sie, oh, die Steuerentlastungen sind ja prima, aber die kosten uns, den Landeshaushalt, viele, viele 100 Millionen Euro. 2029 beispielsweise allein 188 Millionen. Und da sagen dann die Landesfinanzministerinnen und Minister, wer Geschenke rausreicht wie der Bund, der muss auch dafür zahlen. Und da kommt jetzt der Bundesrat, also die Länderkammer ins Spiel, denn die muss diesem gesamten Entlastungspaket, das das Kabinett heute auf den Weg bringt, mit dem Bundestag dann, nach dem Bundestag dann noch zustimmen. Und das weiß übrigens auch der Fraktionschef Matthias Mirsch.
Was die steuerlichen Entlastungen angeht, wird man miteinander reden müssen,
sagt der SPD-Fraktionschef. Ja, und das wird man dann wohl, und das dürfte sehr spannend werden. Der Bundesrat übrigens wird diesem Investitionspaket, vorausgesetzt es passiert dann auch noch den Bundestag, nicht mehr vor der Sommerpause zustimmen können. Das schaffen sie nicht. Und bis dahin muss der Investitionsminister Klingbeil vermutlich noch ein paar Länderklinken putzen, um für seine Idee zu werben.
Spannend bleibt es auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank, Georg Schwarte, der uns nochmal erklärt hat, worauf es jetzt ankommt bei diesem sogenannten Investitionsbooster, den Finanzminister Klingbeil, Investitionsminister, wie er sich lieber nennen will, ausgerufen hat. Heute das Ganze im Kabinett, dann morgen schon im Bundestag. Und Sie haben es gehört, auch der Bundesrat hat da noch sein Wörtchen mitzureden. Und wir werden in einer guten halben Stunde hier auch mal einen Praktiker fragen. An Alexander Schirp, der ist Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, was das eben den Unternehmen bei uns in der Region bringen könnte, dieses neue Maßnahmenpaket, was da heute zumindest den ersten Schritt nimmt, nämlich schon mal im Bundeskabinett verabschiedet werden soll. 6.30 Uhr ist es jetzt, 6:30. Und wir bleiben wirtschaftlich, denn dass es keine leere Drohung aus den USA war, das haben wir uns schon denken können. US-Präsident Donald Trump hat seiner Ankündigung Taten folgen lassen, nämlich die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium in die USA per Dekret gleich mal verdoppelt, von 25% auf 50% in der Nacht in Kraft getreten. Und die Handelspartner in aller Welt müssen jetzt schauen, wie sie damit umgehen. Zumal eigentlich alle gerade in Verhandlungen mit den USA stecken. Unser Brüssel-Korrespondent Thomas Spickhofen berichtet, wie man in der EU auf diesen Schritt reagiert.
Maroš Šefčovič, der Handelskommissar, wird nicht müde, es immer und immer wieder zu betonen. Unsere Türen sind geöffnet für konstruktive Gespräche.
Our doors are opened for constructive engagement.
Seit Wochen spricht Šefčovič im Auftrag der Europäischen Union mit den USA und muss damit leben, gelegentlich auch vor den Kopf gestoßen zu werden, so wie am vergangenen Wochenende, als Donald Trump, kaum dass Šefčovič nach einem weiteren Telefonat mit Washington den Hörer aufgelegt hatte, überraschend die Verdoppelung der bereits bestehenden 25% Zölle auf 50% ankündigte, und zwar schon von diesem Mittwoch an. Wir wussten davon nichts, heißt es in Brüssel. Wir bedauern das auch außerordentlich, sagt Kommissionssprecher Olaf Gill, das bringt noch mehr Unsicherheit in die Märkte, treibt die Preise hoch und außerdem
it also undermines our ongoing efforts to reach a negotiated solution with the US.
Das untergrabe die andauernden Bemühungen, mit den USA zu einer Verhandlungslösung zu kommen, sagt Gill. Die Zölle auf Aluminium und Stahl spielen eine Sonderrolle im Handelsstreit mit den USA. Das Weiße Haus hat sie bereits am 12. März verhängt. Die 20% auf alles Drohung des von Trump sogenannten Tags der Freiheit kam erst 3 Wochen später. Und die Stahlzölle sind auch komplett in Kraft geblieben. Sie wurden nicht ausgesetzt, sowie die angekündigten hohen Pauschalzölle. Das trifft auch die EU, die 20% ihrer Stahlproduktion in die USA exportiert. Noch mehr fürchtet man aber, dass der ganze weltweite Stahl, der ohnehin im Übermaß produziert wird und nun immer weniger in die USA verkauft werden kann, noch mehr auf den europäischen Markt drängt. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht mit Trump über die Zölle, bestätigt Kommissionssprecher Gill. Anfang vergangener Woche telefonierten die beiden.
Following the call between Presidents von der Leyen and Trump.
In dem Telefonat haben beide Seiten vereinbart, die Gespräche noch mehr voranzutreiben. Das geschieht jetzt gerade.
To accelerate the pace of talks. This is happening.
Heute trifft sich Handelskommissar Šefčovič in Paris mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer. Parallel dazu arbeitet die Kommission an einer Liste von Gegenmaßnahmen. Mehr als 200 Seiten Vorschläge hat sie Anfang Mai vorgelegt. Bis Mitte Juni sollen die Mitgliedstaaten ihre Rückmeldung dazu geben, damit die Gegenzölle bei Bedarf Mitte Juli nach Ablauf der selbstgesetzten 90-Tage-Frist angewandt werden können.
If no mutually acceptable solution is reached,
wenn es keine für beide Seiten befriedigende Lösung gibt, dann können die Maßnahmen am 14. Juli in Kraft treten oder früher, falls das nötig ist.
Or earlier, if circumstances require.
Wie viel früher das sein könnte, darauf wollte sich die Kommission bislang nicht festlegen.
Tja, und genau dieses Thema Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium könnte ja auch Thema werden, wenn morgen dann Friedrich Merz auf Donald Trump trifft in den USA. Heute am späten Abend fliegt Merz los. Morgen ganz großes Thema. Jetzt hat erstmal Thomas Spickhofen uns die EU-Perspektive geboten.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
6:58. Das ist ja nur selten ein Vergnügen und ein günstiges schon gar nicht, wenn man eine neue Wohnung sucht. In Berlin oder auch in den Brandenburger Umlandgemeinden. Heute lädt der Zentralausschuss der deutschen Immobilienwirtschaft zum Tag der Immobilienwirtschaft nach Berlin ein. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Was ist da zu erwarten?
Ja, guten Morgen. Es geht um eine Branche in der Krise. Nach der Zinswende drosselten ja gestiegene Finanzierungskosten die Branche, Projektentwickler gingen krachen und neue Bauvorhaben, die wurden kaum noch angefasst, weil das rechnete sich einfach nicht mehr. Reihenweise wurden Projekte da deswegen abgesagt. Obendrauf kam dann noch, wir erinnern uns, der damalige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der strich die Wohnungsbauförderung wegen leerer Staatskassen rigoros zusammen. Das Ergebnis kennen wir, 400.000 Wohnungen sollten eigentlich jedes Jahr neu gebaut werden. In diesem Jahr war, beziehungsweise im vorigen Jahr waren es dann tatsächlich nur noch etwa 250.000, etwas mehr, aber immerhin unter dem Strich ein Minus von gut 14%, Tendenz sinkend.
Und dieses Treffen der Branche, da wird ja nach Auswegen gesucht aus der Krise, aber es gibt Hürden.
Ja, es gibt Hürden und die sind ein echtes Drama, denn alle Vorschläge liegen seit Jahren von Fachleuten begutachtet im Detail auf dem Tisch. Also von einfacheren Baustandards im Gebäudetyp E bis hin zur Frage, wie kommen wir weg, eben vom teuren Weg bei Gebäuden mit Dämmung und teurer Haustechnik auch noch das letzte Prozent Energieeffizienz herauszuquetschen, statt zu fragen, reicht vielleicht nicht auch eine bezahlbare, sinnvolle Energieeffizienz und sind die notwendigen CO2-Einsparungen nicht günstiger mit grüner Heiztechnik erreichbar? Also da fehlt es bisher am politischen Mut für Entscheidungen und für verlässliche Rahmenbedingungen, aber das kann sich ja ändern.
Jetzt richten sich die Augen auch auf die neue Bauministerin. Die heißt Verena Huberts, hatte damit bisher wenig zu tun, aber lernt sie schnell? Was ist von ihr bisher zu hören?
Naja, also alle schauen auf Frau Huberts und sie schaut auf Finanzminister Klingbeil, weil Fördergelder, die muss er locker machen und bisher ist der Haushalt ja noch nicht durch. Also da ist noch vieles in der Schwebe. Wie kann die öffentliche Hand die Baukosten durch abgespeckte und einheitliche Vorschriften senken? Auch so ein Thema. Also die Branche, die will raus aus der Talsohle. Es muss wieder mehr gebaut werden. Aber die neue Baugenehmigung, die gehen weiter bergab. Und die Baugenehmigung von heute, das sind eben die Wohnungen von morgen. Also keine guten Vorzeichen insgesamt.
Johannes Frevel war das über den Tag der Immobilienwirtschaft heute in Berlin, wo man wieder mal versucht, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Neues Wohnen, vor allen Dingen neue Wohnungen in Großstädten wie Berlin, sehr teuer. Und das Wetter für Brandenburg und Berlin. Es fängt sonnig an, auch schwülwarm bis 27 Grad heute, aber gerade am Abend, da kann es dann doch Gewitter und Starkregen geben, heißt es. Wenn wir mal abwarten, ob die wirklich auch Berlin treffen, danach, den nächsten Tagen wird es dann ein bisschen kühler und wechselhafter im Moment die Temperaturen im Sendegebiet zwischen 13 und 17 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Matthias Wetzel.
A2 in Brandenburg, Magdeburg Richtung Berlin zwischen Thesen und Ziesa. Behinderung nach einem Unfall. Vorsicht, hier ist Benzin ausgelaufen. B167 Lebus Richtung Löwenberg. Im Bereich Liebenwalde müssen Sie nach einem Unfall mit Einschränkungen rechnen. Stadtverkehr Berlin. Stockender Verkehr unter anderem auf der A100 Richtung Wedding ab Schmargendorf. In Marzahn auf der Landsberger Allee stadteinwärts, Höhe Märkische Allee. Und in Prenzlauer Berg auf der Schiefelbeiner Straße vor der Schönhauser Allee. Charlottenburg auf der Nürnberger Straße, Kranarbeiten zwischen Budapester und Tauentzienstraße. In Richtung Spichernstraße ist die Fahrbahn bis 13 Uhr gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten weiterhin für Autos und Lkw gesperrt. Und Tiergarten, die John-Foster-Dulles-Allee zwischen Jitzak-Rabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis Freitagmittag in beiden Richtungen gesperrt. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
6.39 Uhr, einen schönen guten Morgen. Ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Die Ampel hatte auch schon wilde Begriffe teils für ihre Politik. Um einen Wumms, den Doppelwumms, eine Bazooka ging's da. Schwarz-Rot tritt jetzt in diese verbalen Fußstapfen. Heute geht es um einen Investitionsbooster, wie Finanzminister Klingbeil das nennt. Matthias Wetzel.
Die Bundesregierung will heute ein erstes Paket mit Steuererleichterungen auf den Weg bringen. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Aus dem Hauptstadtstudio Hans-Joachim Viehweger.
Von einem Investitionsbooster spricht Finanzminister Lars Klingbeil. Denn Unternehmen, die jetzt in neue Maschinen, Gebäude oder Technologien investieren, können die Kosten dafür schneller als bisher abschreiben. Am Ende heißt das, sie müssen weniger Steuern zahlen. Spezielle steuerliche Anreize für Unternehmen enthält der Gesetzentwurf auch für den Kauf von E-Autos. Zudem werden auch teurere Autos gefördert als bisher. Unterm Strich rechnet das Finanzministerium mit einer Entlastung von 2,5 Milliarden Euro in diesem Jahr. 2027 könnten es fast 12 Milliarden sein. Weil dadurch aber auch Länder und Kommunen weniger Steuern einnehmen, müssen die Maßnahmen auch den Bundesrat passieren.
Die Bundesregierung hat bekräftigt, dass sie trotz der Gerichtsentscheidung zu Zurückweisungen an ihrer Migrationspolitik festhält. Kanzleramtsminister Frei sagte am Abend im ZDF, man werde den Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichtes im konkreten Fall umsetzen. Die Entscheidung könne aber nicht für das gesamte Land gelten. Der CDU-Politiker ergänzte, möglicherweise werde darüber am Ende der Europäische Gerichtshof entscheiden. Ähnlich äußerte sich Justizministerin Hubig. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte entschieden, dass es rechtswidrig war, 3 Somalier an der deutsch-polnischen Grenze zurückzuweisen. Zunächst müsse geklärt werden, welcher EU-Staat für die 3 zuständig ist. In der Nacht sind in den USA die neuen Zölle für Stahl und Aluminium aus der EU in Kraft getreten. Sie verdoppeln sich, wie angekündigt, von 25% auf 50%. US-Präsident Trump hat erklärt, er wolle mit der Maßnahme die heimische Wirtschaft schützen und Arbeitsplätze in den USA schaffen. Die EU hat angekündigt, bis Mitte des nächsten Monats mit Gegenzöllen zu antworten, sollten die Verhandlungen über die Zölle nicht schnell vorankommen. Dann würden Abgaben auf Jeans, Motorräder und Whisky hier aus den USA gelten. Litauen und 4 weitere Staaten sind in den kommenden 2 Jahren im Weltsicherheitsrat vertreten. Die UNO-Vollversammlung hat sie mit großer Mehrheit zu nichtständigen Mitgliedern gewählt. Litauen kündigte an, sich für die Interessen der Ukraine einzusetzen. Vetos der ständigen Mitglieder des Rates können die neuen Vertreter allerdings nicht verhindern. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Für die Asien-Pazifik-Gruppe kommt Bahrain für 2 Jahre in den Weltsicherheitsrat. Bahrain sieht sich als Anwalt der Palästinenser. Die Regionalgruppe der lateinamerikanischen Staaten vertritt künftig Kolumbien. Und aus der Regionalgruppe der afrikanischen Staaten kommen sogar 2 Staaten, Liberia und die Demokratische Republik Kongo. Kolumbien und Liberia wollen sich für Blauhelm-Einsätze und friedensbildende Missionen stark machen. Beide Staaten haben selbst davon profitiert.
Für Muslime aus aller Welt beginnt heute die alljährliche Pilgerfahrt nach Mekka, die Hadsch. Dazu werden bis Montag in der saudi-arabischen Stadt mehr als 2 Millionen Menschen erwartet. Laut Koran sollte jeder Gläubige die Hadsch nach Möglichkeit einmal in seinem Leben unternehmen. Im vergangenen Jahr kam es bei der Wallfahrt durch die Sommerhitze zu einer Katastrophe. Bei Temperaturen von über 50 Grad starben mehr als 1300 Menschen. In diesem Jahr werden etwas niedrigere Temperaturen erwartet. Wer abends oder nachts mit der Bahn zum Flughafen BER fahren will, muss bis Anfang Juli mit Einschränkungen rechnen. Wegen Bauarbeiten werden in den kommenden beiden Nächten mehrere Flughafen-Expresszüge umgeleitet. Dadurch kann der Halt am Hauptbahnhof, am Ostkreuz und Gesundbrunnen entfallen. Ab dem 7. Juni und bis zum 4. Juli fallen zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh einzelne Verbindungen zwischen Charlottenburg und dem Flughafen BER komplett aus. Die deutschen Fußballerinnen haben in ihrem letzten Spiel vor der Europameisterschaft einen deutlichen Sieg gefeiert. In Wien gab es im Nations League-Spiel gegen Österreich ein klares 6:0. Das DFB-Team bleibt damit ungeschlagener Gruppensieger und war schon vor der Partie für das Finalturnier qualifiziert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst sonnig, später wolkig mit kräftigen Schauern und Gewittern, davor schwül warm bei bis zu 27 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 17 Grad, in Spandau 11, in Guben 17, in Stechlin 11 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer und kurze Gewitter bei etwa 23 Grad. Die Zeit, es wird 6.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich, guten Morgen. Die Berliner SPD war ja selten als Harmonieverein bekannt. Aber dass sich jetzt rund 50 teils prominente Genossinnen und Genossen, darunter ein halbes Dutzend Ex-Senatoren wie Peter Strieder, Erhard Körting, Stefan Schwarz und sogar der frühere regierende Bürgermeister Michael Müller zu Wort melden und einen Kurswechsel und neues Personal fordern, tja, das ist schon ein Ding. Jan Menzel ist unser SPD-Auskenner in der Berliner Landespolitikredaktion. Schönen guten Morgen, Jan.
Schönen guten Morgen.
Ist das jetzt eher der Aufstand der Alten in der SPD oder steht das für mehr?
Also die sind zweifellos in ihrer Mehrheit Oldies. Jürgen Zöllner ist 79 Jahre alt, der ehemalige Bildungssenator. Gisela von der Aue, die Justizsenatorin, die sie mal war, ist 75 inzwischen. Peter Strieder, der einstige Supersenator und Spiritus Rector, der dem Ganzen ist 73, also klar Oldies, aber sie stammen eben auch so ein bisschen aus einer Zeit, in der die SPD noch Wahlen gewinnen konnte. Vor 20 Jahren kam die Partei bei Berlin-Wahlen auf Werte um die 30%. Bei der letzten Bundestagswahl waren es nur noch 15%. Da kann man in der Tat die Frage stellen, ob die Partei noch Berlin-Partei sein kann. Das ist eine lange Talfahrt. Und wenn die alten Hasen sich nun zusammentun und sagen, da läuft was falsch, dann muss man das schon ernst nehmen. Denn die SPD verliert ja gerade Leute, die sie einmal groß gemacht hat. Die Unterzeichner sagen, wir sind nicht mehr die Partei für die arbeitende Mitte, wir sind nicht mehr für deren Interessen da. Und da haben sie durchaus einen Punkt, was man übrigens auch daran erkennt, dass die SPD anders als früher nicht mehr gut bei jungen Wählern ankommt.
Und eine Personalie auf dieser Liste finde ich auch besonders spannend. Michael Müller, nun hat den ausgerechnet seine Partei für die letzte Bundestagswahl fallen gelassen. Der Ex-Regierende hatte ja keinen Listenplatz bekommen, ist aus dem Bundestag geflogen. Also da doch auch ein bisschen persönlicher Groll dabei?
Dürfte da mit Sicherheit auch eine Rolle spielen. Parteien sind im Umgang mit ihrem Spitzenpersonal manchmal nicht besonders pfleglich. Da macht die SPD keine Ausnahme. Und die Manöver, die bei Müller gemacht wurden, als es um die Liste ging, das war schon ein sehr rüdes Ausbot. Man darf nicht vergessen, Müller war ja mal regierender Bürgermeister in schwierigen Zeiten, war lange Landeschef, hat auch immer schon Klaus Wowereit den Rücken freigehalten. Und dieser Umgang mit Müller, der hat nicht nur ihn selbst getroffen, auch andere. Also Gisela von der Aue hat gesagt, das war für sie auch ein Grund, beim Weckruf mitzumachen. Jürgen Zöllner ist sehr deutlich geworden. Er hat sehr unverhohlen kritisiert, dass die SPD nur noch junge bzw. jüngere Politiker auf die vorderen Listenplätze gesetzt habe, die praktisch keine Berufserfahrung hätten. Und dann, so Zöllner, müsse man sich auch nicht wundern, wenn die Glaubwürdigkeit bei denen, die täglich arbeiten gehen, etwas flöten gehe und man die Mitte der Gesellschaft verliere.
Und wie reagieren nun die Landesvorsitzenden Martin Hiekel und Nicola Böcker-Giannini auf diesen Weckruf, diese Breitseite?
Die gehen darauf eigentlich gar nicht direkt ein. Sie sagen nur, dass ihnen jeder Impuls für Erneuerung willkommen ist. Das ist recht interessant, denn beide sind ja auch im eher rechten, pragmatischen Parteiflügel der SPD zu Hause und auch die Unterzeichner des Aufrufs, die würde ich eher dort verorten. Und viele der Forderungen, die jetzt kommen, die hatten die beiden Parteichefs auch schon erhoben, als sie vor einem Jahr ins Amt kamen. Also zum Beispiel Schluss mit der Umsonstpolitik, dass die Kita kostenlos ist, dass es ein kostenfreies Schulmittagessen gibt, ein bisschen mehr Law and Order. Die SPD müsse wieder Probleme ohne Scheuklappen benennen. Dafür steht vielleicht auch die Diskussion über Clan-Kriminalität. Darf man das so nennen oder eben nicht? Soll man eher über den Begriff streiten oder geht es darum, Kriminalität zu bekämpfen? Also die beiden Parteichefs, die können inhaltlich mit dem, was gefordert wird, hier eigentlich ganz gut leben. Aber was auch klar wird, die Unterzeichner sind eben auch unzufrieden mit der Parteispitze. Sonst müsste man so einen Aufruf ja nicht machen, so hat es Jürgen Zöllner formuliert. Und da kann man schon so ein bisschen merken, dass viele umtreibt, dass Hiekel und Böcker-Giannini eben auch Kompromisse machen müssen. Zum Beispiel mit den Parteilinken, die die SPD dominieren. Und da kommen dann eben auch sehr linke Beschlüsse heraus. Wenn es zum Beispiel um Mieten- oder Baupolitik geht, da hat die SPD sich klar dazu bekannt, den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen zu unterstützen. Die SPD ist für eine sehr starke Mietenregulierung. Und das wiederum ist genau das Gegenteil von dem, was einige in der SPD, die der Baubranche nahestehen, die auch Lobbyisten sind, da könnte man jetzt namentlich Peter Strieder nennen wollen, und viele in der Linke nennen diesen Appell daher auch eher das Strieder-Papier und sehen darin den zentralen innerlichen Konflikt.
Nun ist es nicht mehr lang hin bis zur nächsten Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Nur noch ein gutes Jahr. Herbst 26 wird schon wieder gewählt. Da braucht man eigentlich eine SPD, die stark dasteht, möglichst auch noch mit einer strahlenden Gestalt als Spitzenkandidat oder Kandidatin. Tja, deutet sich im Moment, finde ich jetzt erstmal, keiner so an. Hat die SPD da ein Problem im Moment?
Das hat sie, das wird auch diskutiert. Normalerweise wäre es ja so, dass die Parteichefs den ersten Zugriff hätten auf ein solches Amt. Aber weder Martin Hiekel noch Nicola Böcker-Giannini haben derzeit irgendwelche Ambitionen auf das Amt erkennen lassen. Sichtbar wird aber, dass sich der Fraktionschef Raed Saleh warm läuft. Auch Franziska Giffey ist eine, mit der man immer wieder rechnen muss. Aber beide, Saleh und Giffey, sind nicht unumstritten in der Partei. Die Partei tut sich sehr schwer, einen Kandidaten zu finden, der alles vereint und die Flügel auch alle einbindet. Und das ist eben auch ein Momentum, wo jetzt dieser Aufruf der Älteren in der SPD kommt, wo man ganz klar sagen muss, die SPD hat ein Führungsproblem, sie hat ein Spitzenkandidatenproblem, und es geistert so ein bisschen durch die Reihen die Hoffnung, dass irgendwie ein Dritter, ein großer Unbekannter von außen kommen könnte, um die SPD zu retten. Aber bisher gibt's da noch keinen Namen.
Die Berliner SPD mit jeder Menge Problemen. Jan Menzel war das aus unserer Landespolitikredaktion, der uns da auf den Stand gebracht hat. Aus der Riege der Alten der SPD gibt es jetzt eine Art Aufstand, einen Weckruf. So nennen sie ihr Papier. 7:10 ist es jetzt. Ja, diese Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts, die hallt ja im politischen Berlin weiter nach. Die Zurückweisung von 3 asylsuchenden Somaliern an der deutschen Grenze Anfang Mai in Frankfurt-Oder war eben nicht rechtens. Während die Opposition schon den Untergang der schwarz-roten Koalition feiert, will Kanzler Merz aber an seiner Asylpolitik festhalten. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Die Opposition hat leichtes Spiel in diesen Tagen, dass ein Gericht ein zentrales Wahlversprechen von CDU und CSU kassiert. Autsch, kommentiert die grüne Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann.
Dieser Beschluss ist eine schallende Ohrfeige für Friedrich Merz und seinen nationalen Alleingang.
Im Alleingang lässt Merz Asylbewerber an deutschen Grenzen zurückschicken. Nach Polen, Frankreich, Österreich. Das ist nicht nur grenzwertig, sondern verstößt gegebenenfalls gegen EU-Recht. So hat es das Verwaltungsgericht Berlin im Fall von 3 Asylsuchenden aus Somalia entschieden. Und davor hatten im Wahlkampf schon viele Politiker und auch Juristen gewarnt. Vergeblich. Merz blieb bei seiner im Januar getroffenen Aussage.
Mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht. Ich sage nur, ich gehe keinen anderen.
Merz ging den Weg und er will ihn auch weitergehen. Jens Spahn, Vorsitzender der Unionsfraktion, formuliert es so.
Die Bundesregierung hält an ihrer juristischen Auffassung fest und sie hat dabei die ausdrückliche und volle Unterstützung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
Dennoch hat Friedrich Merz ein Problem. Seine Glaubwürdigkeit ist angekratzt. Ein weiteres Wahlversprechen könnte kippen. Nach der Schuldenbremse die Asylwende. Denn nach dem Urteil in Berlin werden vermutlich weitere Urteile folgen. Und dann? Es geht dabei weniger um ein paar Asylbewerber. Die Zahl der Zurückweisungen ist kaum erwähnenswert. Es geht um mehr, um den Stimmungswechsel. Bis Sommer soll schließlich wieder gute Laune einkehren. Und jetzt das. Fatal, meint Migrationsforscher Gerald Knaus.
Erwartungen zu wecken und sie zu enttäuschen, ist politisch nicht klug, nützt Deutschland nichts und ermutigt nur die, die mit radikalen Lösungen nämlich raus aus Schengen, raus aus der EU, raus aus dem Respekt für das Europarecht, derzeit erstaunlich stark punkten.
Punkten aber will ja gerade die Union. Sie braucht Erfolge mit der Wirtschaftspolitik und eben mit der Asylpolitik. Neben Merz steht ein weiterer Politiker im Fokus, Alexander Dobrindt, der verantwortliche Minister. Alexander Dobrindt wird sich möglicherweise wegen der Zurückweisung vor dem Europäischen Gerichtshof wiederfinden. Dort kennt man ihn schon. Er hatte damals die Idee mit der Maut, die vor dem EuGH krachend scheiterte.
Sabine Henkel war das aus unserem Hauptstadtstudio. Und nach den nächsten Nachrichten frage ich den Unionsinnenpolitiker Thomas Silberhorn, ja, ob das so eine gute Idee war, diese angebliche Migrationswende, wenn sie eben von Gerichten so schnell wieder kassiert wird.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Um 7:07. In den 90ern war Britpop von der Insel eins der großen Pop-Phänomene und das Genre kommt gerade wieder. In einem Monat nämlich gehen Oasis nach 15 Jahren wieder auf Tour und schon diese Woche erscheint, nach fast einem Vierteljahrhundert Pause, das neue Album von Pulp. Was musikalisch da zu erwarten ist, dazu unser Musikexperte Kai Salander.
Zusammen mit den Bands Blur und Oasis bildeten sie die Dreifaltigkeit des Britpop der 90er Jahre, Pulp. Ende der 70er Jahre gründet der jugendliche Jarvis Cocker die Band Pulp. In Großbritannien regiert Maggie Thatcher mit hartem sozialem Sparkurs. Cocker gibt der Arbeiterschicht, den Common People, eine Stimme, singt von Frauen, die unerreichbar scheinen, eine Metapher für den sozialen Aufstieg, der ebenfalls für viele verarmte Fabrikarbeiter unerreichbar bleibt. Seine großen Vorbilder sind die Beatles, sagt er im Interview mit der ARD.
Die Beatles waren am Tag meiner Geburt die Nummer 1 in den Charts. Und was die Beatles damit sagten, war, auch normale Arbeiter können etwas schaffen.
So waren die frühen Pulp-Songs oft schon Sozialgeschichten über das Leben am Rand, ein Leben zwischen Scheitern und Träumen, scharf beobachtet und geschickt verpackt in Indie-Rock. Und heute? Nach 24 Jahren kehren Pulp nun zurück. Ganz passend heißt das neue Album More. Die Single Spike Island klingt ungewohnt nostalgisch. Der Song ist eine Hommage an das legendäre Konzert der Stone Roses auf Spike Island. Ein Schlüsselmoment für den Britpop-Hype. Jarvis Cocker ist jetzt 61 Jahre alt. Seine Stimme ist kaum gealtert. Das Älterwerden hat andere Spuren hinterlassen, ihn offenbar nachdenklich, fast melancholisch gestimmt. Ein wenig wehleidig singt er vom Kampf mit einem Kleiderständer. Vielleicht ein erstes Anzeichen der Altersschwäche? Doch schon in der nächsten Zeile relativiert Cocker seine Probleme, denn das Universum würde einfach achselzuckend weitergehen, ganz unbekümmert von den Problemen eines Rockstar-Seniors. Macht nix. Cocker bleibt Stehaufmännchen, mit Humor als Schutzschild gegen Alltagsprobleme.
To me, what irony means trying to keep a safe distance from the world and from life.
Ironie bedeutet für mich, Abstand zur Welt und zum Leben zu halten. Aber in meinen Liedern versuche ich, mich intensiv mit Dingen zu beschäftigen, die mich interessieren, erschrecken oder begeistern.
Die neuen Songs entstanden eher ungeplant während der Proben für Konzerte 2023 und führten schnell zu einem neuen Album. Der Sound ist kein bisschen altbacken. Bei der zweiten Single Got to Have Love stehen Schlagzeug und Bass deutlich im Vordergrund. Eine absolut tanzbare Disco-Nummer. Die neue Musik von Pulp hat eine neue, eigene Note. Sie zeigt, Pulp klingen 2025 nicht wie eine Coverband ihrer eigenen Hits. Sie schlagen ein neues Kapitel auf. Das ist mehr als nur ein Comeback.
More, das neue Album von Pulp. Es erscheint am Freitag.
Täglich prasseln unzählige Schlagzeilen, Posts und Nachrichten auf uns ein. Welchen Informationen können Sie da noch vertrauen?
Ich informiere mich über das Radio,
um dadurch ein Meinungsspektrum zu bekommen.
Tagesschau. Als App oder auch auf Instagram.
Öffentlich-rechtliche.
Weil ich denke, dass diese
gute Arbeit leisten.
Der ARD-Nachrichtentag am 5. Juni.
Mein Name ist Jessie Wellmer von den Tagesthemen. Jeden Tag verlassen sich Millionen Menschen auf unsere Informationen.
Klima, Wirtschaft, Politik. Wir behalten den Überblick. Weltweit und direkt vor Ihrer Tür. Am 5. Juni zeigen wir beim ARD-Nachrichtentag, wie wir arbeiten. Auch bei uns im Programm. Glaubwürdig, unabhängig, transparent. RBB 24 Inforadio. Nachrichten, auf die Sie sich verlassen können.
Werbung.
Zucker. Die WHO empfiehlt maximal 50 Gramm pro Tag. Der Durchschnitt konsumiert rund 83 Gramm. Er liefert Energie. Aber wo liegt das Maß? Wie wir Zucker bewusster genießen? Jetzt in der neuen Apothekenumschau. Gesundheit hat einen Ort in Ihrer Apotheke.
Weiß Karle, was Dingel bedeutet?
Dingel?
Dingel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Matthias Wetzel.
A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Thesen und Ciesa. Behinderung nach einem Unfall. Vorsicht, es ist Benzin auf der Fahrbahn. B167 Libus Richtung Löwenberg im Bereich Liebenwalde nach einem Unfall. Einschränkungen. Stadtverkehr Berlin. Stockender Verkehr auf der A100 Richtung Wedding ab Schmargendorf. Marzahn, Landsberger Allee, Stadteinwärtshöhe Märkische Allee. Und Prenzlauer Berg, Schiefelbeiner Straße vor der Schönhauser Allee. Oberschöneweide, der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten weiterhin für Autos und Lkw gesperrt. Stau deshalb auf der Rummelsburger Landstraße, in Köpenick auf der Rudolf-Rühl-Allee und in Stralau und Friedrichshain auf und vor der Elsenbrücke.
Damit wird es 7 Uhr und ich bin Angela Ulrich. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Wenn Unternehmen eine Menge Geld sparen können, weil sie Investitionen abschreiben können, hilft das, um sie wieder stark zu machen, um Luft unter die lahmen Flügel zu kriegen, auch hier in der Region? Das frage ich gleich einen Unternehmensvertreter nach den Nachrichten mit Matthias Wetzel, der ebenfalls damit startet.
Die Bundesregierung will heute ein erstes Paket mit Steuererleichterungen für die Wirtschaft beschließen. Vorgesehen ist, dass Unternehmen ihre Investitionen, zum Beispiel in Maschinen, schneller als bisher von der Steuer absetzen können. Ab 2028 soll die Körperschaftssteuer schrittweise von rund 30% auf 25% sinken. Die Regierung plant außerdem steuerliche Anreize für Unternehmen, wenn diese E-Autos anschaffen. Die Maßnahmen sollen die Wirtschaft in diesem Jahr um rund 2,5 Milliarden Euro entlasten. Schon morgen soll der Bundestag erstmals darüber beraten. Weil durch die Änderungen auch Länder und Kommunen weniger Steuern einnehmen, muss der Bundesrat ebenfalls zustimmen. Die Bundesregierung bleibt dabei, Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Kanzleramtsminister Frei sagte am Abend im ZDF, man werde die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes berücksichtigen. Er sehe darin aber keine grundsätzliche Bedeutung, betonte der CDU-Politiker.
Es ist ein erstinstanzliches Urteil und dazu noch in einem Eilverfahren getroffen. Insofern hat es eben anders als eine obergerichtliche Entscheidung keine Wirkung über den Einzelfall hinaus. Nichtsdestotrotz schauen wir uns den Beschluss des Gerichtes sehr genau an und werden daraus eben auch entsprechende Rückschlüsse ziehen. Und auch die Bundesjustizministerin hat ja darauf hingewiesen, dass so eine Entscheidung am Ende wohl vom EuGH getroffen werden muss.
Kanzleramtsminister Thorsten Frei, CDU. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte in einer Eilentscheidung festgestellt, dass es rechtswidrig war, drei Somalier bei einer Grenzkontrolle in Frankfurt/Oder zurückzuweisen. Bundesarbeitsministerin Baas will gegen den organisierten Missbrauch von Sozialleistungen vorgehen. Die SPD-Politikerin sagte dem Stern, es gebe ausbeuterische Strukturen, die Menschen nach Deutschland lockten. Sie bekämen dann Mini-Arbeitsverträge und müssten ergänzendes Bürgergeld beantragen. Das Geld werde dann aber abgeschöpft. Um dagegen vorzugehen, muss laut Baas der Datenaustausch zwischen Finanzämtern, Jobcentern und Sicherheitsbehörden verbessert werden. Die Ministerin bekräftigte, dass die Regierung das Bürgergeld insgesamt neu regeln will. Unter anderem soll es schneller Sanktionen geben, wenn jemand Termine nicht einhält. Bei Familien mit Kindern dürften die Leistungen aber nicht komplett gestrichen werden, betonte Baas.